Wir fangen heute am Anfang an, so etwa. Von Jesus haben wir gehört in diesen Tagen, vergangenen Tagen von der Geburt. Und dazwischen gibt's lange nichts von Jesus. Und dann taucht er wieder auf, um das mal so zu sagen, als er bereits ein erwachsener Mann ist. Es gibt ja keine richtige Biografie von Jesus. Also wie alt er genau ist, wissen wir nicht. Mitte 30 bis 40 wahrscheinlich, so um den Dreh. Und dann heißt es im Matthäusevangelium im 3. Kapitel, damals kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, also Johannes dem Täufer. Er wollte sich von ihm taufen lassen. Johannes versuchte ihn davon abzuhalten und sagte, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden. Und du kommst zu mir? Jesus antwortete ihm, das müssen wir jetzt tun. So erfüllen wir den Willen Gottes. Da gab Johannes nach. Als Jesus getauft war, stieg er sofort aus dem Wasser. Und sieh doch, der Himmel riss über ihm auf. Er sah den Geist Gottes. Der kam wie eine Taube auf ihn herab. Und sieh doch, dazu erklang eine Stimme aus dem Himmel. Das ist mein Sohn. Ihn habe ich lieb. An ihm habe ich Freude. Das ist mein Sohn, sagt der Vater im Himmel. Ich hätte jetzt eben sagen können, guckt mal, das sind meine Enkel. Vielleicht kennt ihr das ja auch. Dann guckt man die Kinder an oder die Enkel und denkt, boah, ist doch was. Mein Sohn, meine Tochter. Und fast ein bisschen stolz mag man sie der Welt präsentieren. Da, die gehören zu mir. Die liebe ich mehr als alles andere auf der Welt. So sind Eltern oder Großeltern. Die Kinder müssen noch nicht mal etwas Großes dafür leisten. Da muss im Wohnzimmer kein Ehrenurkundenregal stehen und auch in der Regel nicht unbedingt alles einzeln im Zeugnis. Wir freuen uns einfach an ihnen. Und wenn sie es dann gut machen, umso mehr. Wir freuen uns an ihnen, so wie wir sie kennen und lieb haben. So sehr, dass wir häufig am liebsten sagen würden, guck doch mal hin. Mein Sohn, meine Tochter. An ihnen habe ich Freude. Und ja, am Anfang reicht das auch noch. Später kann einiges passieren, dass wir manchmal den Gedanken haben, das soll mein Kind sein. Das kennen wir. Das tut weh. Und so ist das manchmal eben auch. Aber hier hören wir den stolzen Papa im Himmel. Das ist mein Sohn. Schaut auf ihn. An ihm habe ich Freude. Ihn habe ich lieb. So ist das mit dem Vater im Himmel und Jesus. Und das kriegen jetzt einige mit hier. Einige sind da, Johannes, der Täufer, und die anderen, die bei ihm sind. Wir sind hier in der Wüste, am Jordan. Wahrscheinlich irgendwo in der Nähe des Toten Meeres. Übrigens, der tiefste Punkt der Erde, wo wir hingehen können. Einen tieferen gibt's nicht. Ob Johannes diesen Ort extra ausgesucht hat für seine Täuferbewegung. Johannes, der unbequeme, klare Prediger, der scheinbar nicht rumschwafelt, sondern sehr deutlich auf den Punkt kommt, zieht Menschen aus dem ganzen Land an. Und sie kommen in Scharen. Eine Bewegung ist es. Wir würden vielleicht von einer Erweckungsbewegung sprechen. Sie sind getroffen. Und viele bringen es zum Ausdruck. Ich bin durchschaut, denken sie. Ich hab's verbockt, sagen sie. Ich habe Fehler gemacht, zu wenig geliebt. Und es schleicht sich bei ihnen der Gedanke und das Wissen ein, vor Gottes Richterstuhl würde ich so nicht standhalten. Die, die so denken, die kommen. Die anderen bleiben weg. Und das steht hier jetzt bei Johannes, eine geknickte, besorgte Menge. Leute, die in den Abgrund der eigenen Seele geschaut haben. Wer hier in der Schlange steht, der wartet, bis Johannes ihn ins kalte Wasser taucht. Und die klare Ansage sagt, jetzt aber wirklich dein Leben ändern. Und wer hier so steht und das mitbekommt und hört, der weiß, ich habe keinen Grund, stolz zu sein. Ich kann nicht hoffen, dass der Vater im Himmel sagt, mein Kind, an dem ich Freude habe, so wie es ist. Wer hier steht, will neu anfangen. Ehrlich, hoffentlich liebevoll, selbstlos. Der will rechtschaffen werden. Kein großes Gerede, einfach an das Leben. Und dann kommt Jesus. Und er kommt an und stellt sich still in die Schlange. Wie alle anderen. Vor ihm einer, der die Ehe brach. Hinter sich einer, der immer nur an sich dachte. Etwas weiter vorne zwei Brüder, hoffnungslos zerstritten. Und noch davor eine, die schon lange nicht mehr gebetet hat. Und mittendrin Jesus. Wir sagen heute fromm, Jesus geht unter die Sünder. Als wäre er einer von ihnen. Als hätte er Buße nötig, das Umkehren, das alte Leben im Wasser lassen, neu anfangen. Jesus geht unter die Sünder, unter die Eitlen und Sturen, unter die Selbstdarsteller und die Gedankenlosen, die Gottvergessenen und die Gleichgültigen. Er stellt sich nicht über sie. Er stellt sich zu ihnen. Er wird einer von ihnen. Und wir, die religiös Geübten, die fromm Verwöhnten, die manchmal biblisch Überfressenen, die so viel christlichen Weihnachtsbraten gegessen haben, dass uns nichts mehr berührt, verwundert, erschreckt, verstört und staunen lässt, wir denken uns oft nicht mehr viel dabei. Klar, Jesus geht unter die Sünder. Dafür ist er ja da. So ist er halt. Diese Geschichte vom Anfang erzählt aber genau das andere, dass das gar nicht selbstverständlich ist. Es gibt eine erste Art, die Geschichte zu erzählen. Das ist die Geschichte nach Johannes. Denn einer spielt hier nicht mit. Das ist Johannes, der Täufer. Der ist nicht einverstanden. Er sagt nicht nur leise, Jesus, was machst du eigentlich hier? Sondern hier steht im griechischen Text ein Wort, er verwehrte es ihm. Wir kennen das noch aus einer anderen Geschichte in der Bibel, nämlich als die Mütter mit ihren kleinen Kindern kommen. Und dann stellten die Jünger sich wie eine Barrikade vor Jesus, schirmen ihn von diesen kleinen Störenfrieden ab. Und da heißt es, sie verwehrten den Kindern, zu Jesus zu kommen. Das macht Johannes hier. Er verwehrte es ihm, ins Wasser zu kommen, in die Taufe. Jesus sagt sinngemäß, Jesus, ernsthaft? Hast du noch alle Tassen im Schrank? Was willst du hier? Was wird denn der Vater im Himmel dazu sagen? Der wilde Mann aus der Wüste stellt sich Jesus in den Weg. Und er redet sehr eindringlich. Jesus, du bist der Einzige, der das hier nicht nötig hat. Jesus, wenn hier einer getauft werden muss, dann bin ich es. Ich brauche deine Taufe, du nicht meine. Also Jesus, vergiss es mit der Taufe. An Johannes wird hier sehr krass deutlich, wie das ist, was hier und in der Folge passiert, alles andere als erwartbar, alles andere als normal, alles andere als zumutbar. Nein, Jesus, sagt Johannes, du nicht. Nein, sagt Petrus später, du sollst nicht leiden und sterben. Nein, sagt Judas noch später, wenn du so einen Weg gehst, muss ich dich aufhalten. Und doch, Johannes hat recht mit dem einen Punkt. Jesus begibt sich unter die Sünder, als einer von ihnen. Bitte taufe mich, Johannes. Ich schließe mich der Bewegung an, der Demütigen, die zu Gott kommen und ihr Leben neu ausrichten. Dass Johannes das verweigern will oder verweigert, ist nachvollziehbar. Aber am Ende gibt er nach und tut, was er soll. Aber ob er sich dabei so richtig wohlgefühlt hat? Und Jesus geht seinen Weg unter die Sünder und für die Sünder unter. Ihr Lieben, was wir hier sehen, ist ein sehr drastisches Vorwegbild für den Weg, den wir inhaltlich von Weihnachten nach Ostern gehen. Jesus gesellt sich zu uns Sündern. Er sucht unsere Nähe und Gemeinschaft. Aber der Schrecken, in den er Johannes versetzt, der zeigt, es geht um mehr. Jesus geht unter im Wasser der Taufe. Er, der es nicht nötig hat, hält es für nötig. Noch ist es ein Vorspiel. Ich gehe unter der Sünde unter. Und es ist nicht meine eigene Sünde, sondern es ist deine und meine. Noch ist es ein Vorabbild. Am Kreuz ist es kein Bild mehr. Da trägt der Unschuldige unsere Strafe, unser aller Strafe. Und so gibt Johannes dann nach. Gottes Wille geschieht. Und genau das ist der entscheidende Punkt, wenn wir auf diese Geschichte schauen und nun fragen, was hat es mit mir zu tun, wo komme ich darin eigentlich vor? Genau das ist der Punkt. So wie Johannes es tut, den Widerstand aufgeben, den Stolz, die Idee, wir kriegen es alleine hin, die Hoffnung auf die eigene gute Besserung, loslassen, einwilligen, dass Jesus tut, was nur er tun kann. Das ist die eine Art, diese Geschichte zu erzählen, die Johannesgeschichte oder die Johannesart. Und die zweite Art ist des Vaters Stimme. Klartext vom Himmel. Jesus steht noch nass am Ufer, Wasser läuft ihm aus den Haaren. Das Kind, das holde Kind mit lockigem Haar, sieht jetzt patschnass aus. Und der Vater sagt, das ist mein Sohn. Schaut auf ihn, den habe ich lieb, an ihm habe ich Freude. Wisst ihr, hier applaudiert der Himmel. Nicht, weil Jesus glänzt. Der Himmel applaudiert, weil Jesus untergeht in der Sünde. Weil er unter die Sünde geht. Unter die Sünder geht, so. Der Himmel applaudiert, warum? Weil Johannes recht hat. Jesus braucht die Taufe nicht. Wir brauchen sie. Und darum ist diese Stimme so wichtig. Der Vater bestätigt den Weg, den Jesus für uns geht. Der Vater bestätigt, so soll es sein. So ist es gültig. So ist es richtig. Für Johannes, für die Leute am Jordan, für die Jünger und für uns. Heute und hier. Und was bleibt am Ende? Drei Gedanken noch für den Start ins neue Jahr. Der erste Gedanke, beten lernen mit warmem Herzen. Bei Martin Luther hat man manchmal den Eindruck, dass er sich mit dem Beten ein bisschen schwer tut. So sich diesem Gott zu nähern und so wirklich ganz bei ihm zu sein, da muss er sich manchmal selber sein Herz ein bisschen erwärmen. Und wir wissen von ihm, dass er sich den leidenden Jesus vor Augen gestellt hat, immer wieder, um sein Herz fürs Gebet zu wärmen. Vielleicht hilft uns das ja auch. Denkt an Jesus, mitten unter den Versagern. Bereit, sich zuzurechnen lassen, was nicht seine eigene Schuld war. Bereit, auszuteilen, was wir nie verdient hätten. Und hört dann im Beten diese Stimme, das ist mein Junge, mein Sohn. Tiefste Demut und höchste Anerkennung. Das ist unser Herr, dem folgen wir. Den loben wir, dem gehören wir für immer. Beten lernen mit diesem Herzen, das sich wärmt an der Nähe Jesu, mitten unter uns. Das zweite, die Taufe verbunden mit Jesus. Unsere Taufe hängt an seiner. Weil der Vater zu Jesus sagt, das ist mein Sohn, gilt's auch für uns. Du bist mein geliebtes Kind. Für immer. Ohne Wenn und Aber. Vielleicht fragst du dich manchmal, wann bin ich gut genug? Wann reicht es? Wo gibt es für mich ein unverbrüchliches Ja, ein Ja, das nicht bestritten werden kann zu mir? Und dann gilt es genau hier an dieser Stelle. Weil Jesus diesen Weg ging, heißt es nun, für ewig bist du Gottes Kind, Gottes Sohn, Gottes Tochter. Der Vater sagt, das ist mein Junge, das ist mein Mädchen, dich habe ich lieb, an dir habe ich Freude. Kannst du dir das vorstellen? Der ewige Vater, so ist es, so gilt es, für alle Zeit. Und das dritte, gesandt nach Ratzeburg, mitten hinein. Wenn wir den Gedanken haben, die Idee und das Wissen, wir sind als Gemeinde nach Ratzeburg gesandt, dann heißt Nachfolge unter die Suchenden hinein. Dann heißt Nachfolge nicht die Nase rümpfen, sondern demütig sein. Wir reihen uns in die Schlange ein, in die Schlange derer, die Erkenntnis suchen, die um Hilfe anstehen, die auf Gesundung hoffen, die ihre Schuld nicht loswerden, die die große Liebe nicht fanden oder selbst vieles kaputt gemacht haben, die das Leben nicht auf die Reihe kriegen. Und auch die, die alles gut im Griff haben und trotzdem keinen Frieden finden. Wir folgen Jesus, wenn wir uns unter die Suchenden mischen. Wir folgen Jesus, wenn wir demütig bleiben, nicht selbstgewiss, nicht besser, nicht über den anderen. Und wir folgen Jesus, wenn wir von ihm erzählen und mutig auf ihn weisen, wie Johannes das dann ja auch tut. Da ist er. Und dann stellt euch vor, schauen sich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist im Himmel an und sagen, das sind unsere Jungs und Mädels. Amen.